Du warst doch eigentlich so unverängstigt und so. Hast du die? Gab es einen Turnaround bei dir?
Du bist irgendwie, du dich wundert es, dass ich hier mit Mundschutz erschienen bin, ne?
Ja, so ein bisschen.
Ja. Ja, ich bin, also muss sagen, ich bin nicht ganz, also abgesehen von allen anderen Themen, aber ich bin nicht ganz angstfrei, muss ich zugeben.
Angst, wo ist die konkrete Angst?
Ja, oder also was ist angstfrei, aber ich könnte drauf verzichten.
Das ist Brennerpass-Resümee zum Coronavirus.
Ich könnte darauf verzichten.
Und jetzt Brennerpass.
Popkultur-Podcast. Popkultur. Das ist der Brennerpass. Sie aus dem Schrank. Das ist der Brennerpass. Sie aus dem
Schrank. Was ist nur für Massengeschmack? Wie dumm.
Meine Damen und Herren, Anja Sion. Hier ist der Brennerpass, ein Podcast über Popkultur, Politik, Fußball und Seuchen in Berlin-Mitte. Wir betrachten die Woche wie ein Sittengemälde, geht gar nicht mehr anders, ne? Ist alles nur noch ein einziges Sittengemälde.
Ja, es ist so ein, genau, ja. Stillstand.
Ja. Mein Name ist Bernhard Daniel Mayer und mir, nicht, also noch gegenüber, aber durchaus im Sicherheitsabstand von 3 Metern, auf meiner Couch sitzt er. Er ist der Manifest Actor, er ist der Lowlander, er ist der Mann, der Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat, er ist laut Sekundärliteratur, der lustigste Mann im Internet, der Komiker von der zerkratzten Stadt, The Break of Downs, der Mann mit der reizlosen Kimmer, der Superman of Superfood, der Hauskatzendopteur und Carsharing-Connoisseur, ist der Mobilist und Militarist, er ist der Pornfee-Pesketarier, der Mann ohne Pflichtspieltore, der Gelandete, der Extravagante, der unglaublich bekannte Rüdiger Rudolf.
Guten Morgen.
Gesponsert sind wir auch in diesen Zeiten von der Imkerei Peschel Biederer in Laberweinting, dem Honiglieferant.
Unter den Honiglieferanten.
Und jetzt schon allen vielen lieben Dank, die sich Sorgen um Rüdigers Karriere machen und so fleißig spenden. Es gibt natürlich in dieser Zeit, muss man auch ganz ehrlich sagen, gibt es sicher wichtigere Spendentargets als uns.
Ja.
Ja, also noch halten wir durch. Aber okay, ihr macht, was ihr wollt.
Aber das ist auch ein Zeichen davon, zu sehen, wie schlecht wir mit Geld umgehen können, dass wir sagen, noch halten wir durch, damit meinen wir die nächsten 6 Stunden.
Ja, aber weißt du, das ist ja eh so, man denkt ja eh so verkürzt jetzt irgendwie. Man hat jetzt diese Quarantäne und so, das geht jetzt im Prinzip seit 2 Wochen. Und schon, klar, man weiß nicht, wie lange es dauert. Manche sagen, oh, wer weiß, vielleicht ist der August weit. Aber wir denken, also wenn man auch die Presse
liest. Naja, noch nicht mal 2 Wochen, ne?
Ja, noch nicht mal.
So anderthalb,
aber wir sind schon so in Dimension, oh Gott, wann sehen wir jemals wieder ein Fußball-Live-Spiel? Wann sehe ich meine Schwester wieder? Darf ich meine Freundin in Cuxhaven nicht mehr besuchen? Irgendwie, oh, das wird eine Fernbeziehung. Also wir denken schon in so extrem ängstlichen Superlativen irgendwie.
Ja, naja, es ist ja auch so, jetzt gehen wir auch schon direkt voll rein ins Thema, aber...
Und auch wenn wir zurückdenken, sind wir so, wow, die letzte Zeit war echt hart.
Die letzte Zeit war echt hart, oder guck eine Serie und da sitzen mehr als 5 Leute beieinander und ich so, oh, das geht doch gar nicht. Ja. Sind die verrückt, das kann man doch gar nicht machen.
Ja, nur, dass die letzte Zeit erst 1,5 Wochen her
ist. Ja, eben. Naja, und es ist natürlich auch, aber Drosten hat im Zeitinterview gesagt, Bernie, wir können uns auf wahrscheinlich dann doch auf ein Jahr einstellen, wo viele Dinge ein bisschen anders sind. Andererseits, so, ich glaube, es ist jetzt eine gewisse Zeit...
Ja,
was denkst du?
In Wuhan nimmt das Leben ja schon wieder seinen fast üblichen Betrieb.
Genau, Kinos machen schon wieder auf. Aber so, wann es die ersten Fußballspiele, wann es die ersten größeren Konzerte geben wird, wann die Distel wieder aufmacht.
Das Wichtigste.
Naja.
Ja, klar.
Ich bin mir auch nicht sicher, was wir dann in der Distel, die haben relativ schnell, also die Distel, wer es noch nicht weiß, ist also ein Kabaretttheater, wo ich spiele in Berlin-Mitte, man hat relativ direkt, als sozusagen diese Spielpause anfing, einen neuen Spielplan erstellt ab dem 19. April, also nach den Osterferien. Ich glaube, das könnte sich natürlich als Aktionismus einmal rausstellen, weil die Spielpause natürlich schon noch 2-3 Wochen länger sein könnte, ja, wahrscheinlich auch wird. Glaube ich auch. Aber ich glaube auch inhaltlich steuern wir auf was zu, wo wir uns vielleicht doch das eine oder andere Neue brauchen. Ich meine, es gibt ja nur noch ein Thema Corona und das wird so einschneidend sein. Ich bin mir nicht sicher, ob wir danach noch die gleichen Witze machen können.
Ja, finde doch mal die erste Distel-Überschrift fürs erste neue Distel-Stück Post-Corona.
In Zeiten von Corona, ja.
Ja. Ich denke was aus.
Ja, mach ich im Lauf der Sendung, ja?
Zirkus Corona?
Zirkus Corona.
Ist schon mal zu verharmlosen vielleicht.
Aber du sprichst ja Corona, was? Corona, hat das nicht Krone oder was heißt das? Du bist doch hier unser Spanier.
Corona ist ja so eine die Krone einfach nur, oder?
Die Krone, ne?
Genau. Nee, der Kranz. Corona ist ein Kranz. Quasi.
Ein Kranz, okay.
Man nennt doch aber der Sonne die Corona, glaube ich, okay, oder? Der Sonne, der Strahlenkranz.
Alles klar. Vielleicht damit ein tolles Wort spielen. Ansonsten lief natürlich immer noch bei uns in der Distellaufenden am besten Programme, wo in irgendeiner Form Mutti drin vorkommt. So,
Mutti Corona.
Mutti Quarantäne Corona.
Muttis Quarantäne ist nicht schlecht,
Muttis,
oder?
Muttis, ja.
Mutti in Quarantäne.
Mutti allein zu Hause.
Ja, das ist gut.
Das hat Kevin Kühnert jetzt in seinem Twitter-Namen. Hat also, er heißt jetzt Kevin, allein zu Hause Kühnert. Twitter drunter war, endlich ist der Name mal für was zunutze.
Ja, habe ich lustigere Dinge gehört jetzt während der Corona-Zeit.
Ja, schon, aber ja, man hört viele lustige Sachen eigentlich.
Ja.
Aber ich finde, der eine Tweet sollte ihm erlaubt sein.
Ist ja absolut. Ich erlaube Kevin Kühnert sowieso alle Tweets.
Ja.
I'm a big fan. Ja. Aber trotzdem muss ich, also fand ich das, das war mir zu naheliegend.
Okay.
Aber ich bleibe auch in Corona-Zeiten Humorkritiker.
Ja.
Und auch Kritiker von Musikjournalismus. Ah. Musikjournalismus, ja, statt von Kulturjournalismus. Ich habe nämlich jetzt, morgen fängt ja Disney Plus an.
Ja.
Ich kann jetzt schon sagen, dass ich all in sein werde.
Hast du das Frühbucherangebot genutzt?
Nee, ich mache es ja nicht aufs Jahr. Das ist mir zu riskant. Ja, erstmal muss ich gucken, Entschuldigung, was da im Vergleich zum englischen Markt alles da ist.
Das stimmt.
Also ich habe nichts davon, wenn irgendwie alle Clone Wars Folgen auf Deutsch da sind. Obwohl, ich muss ja mit meinem Sohn gucken. Naja, auf jeden Fall.
Bernie macht ein leidendes Gesicht.
Naja, das sind meine Corona-Sorgen, dass die Clone Wars auch ordentlich nicht synchronisiert angeboten wird. Nee, ich wollte nur sagen, The Mandalorian läuft ja damit quasi auch erstmals auf Deutsch an, ne?
Mhm.
Kannst du es auch gucken. Also trotzdem auf Englisch, hoffe ich mal für dich.
Naja.
Wenn du's, kostet aber ja nur 5 oder 6 Euro im Monat. Die erste Zeit jetzt.
Okay, und das, also es gibt also auch ein Modell, wo man monatlich kündigen kann.
Ja.
Gut.
Ja.
Ich habe nämlich gestern schon den New York Times abonniert.
Ja?
Ich muss sehr auf meine Kosten achten.
Wieso hast du den New York Times abonniert?
Ich habe 2, 3 Artikel gelesen, habe gedacht, da hat mich die Werbung gestern Abend einen vulnerablen Punkt erwischt, wo ich dachte, man muss den Journalismus unterstützen. Und für 2 Euro im Monat, dachte ich, lese ich auch die New York Times.
Für 2 Euro im Monat?
Für 2 Euro im Monat, Freunde.
Nicht schlecht. Genau. Ich wollte nur sagen, mir ist nur aufgefallen, dass Andreas Bocholte im Spiegel eine TV-Kritik zu Mandalorian geschrieben hat, die wirklich sich liest, als hätte es irgendwie, als hätte es ein 70-Jähriger geschrieben. Also, als hätte es mein Vater geschrieben. Das ist wirklich ist unfassbar. Also, wir sind wirklich beim Vokabular nah am Kicker-Vokabular.
Nah am Bundestrainer, wollte ich sagen, ja.
Wie so ein Bundestrainer.
Ich habe was gelesen über seine Rede, so dass er so viel Füllwörter benutzt. Aber das tut der Bocholte wahrscheinlich jetzt
nicht.
Nein,
das macht er nicht. Aber er benutzt halt so Worte wie, warte, ich kann den Artikel ja mal schnell, aufrufen. Ich glaube, da steht dann sowas wie, also es ist wirklich so ein bisschen Wortspiel für unsere Generation. Also die Überschrift ist schon geil. Space Spaghetti Eintopf gut gewürzt. Da lese ich in der Regel eigentlich nicht weiter. Und was habe ich dann? Ich habe da noch was ganz Herrliches gefunden, ne? Nichts gegen Andreas Bocholte, der ist natürlich voll okay, aber also das ist ein arger Griff ins Klo. Der weniger epische als sinistre Soundtrack von Ludwig Göransson und zitiert dazu lustvoll Morricone-Themen. Lustvoll sagt man nicht mehr, Entschuldigung. Also sagt man, das ist kein Brennerpass-Witz, sondern sagt man wirklich nicht mehr. Und lustvoll zitieren auch nicht. Was haben wir noch? Dass es trotzdem gelingt. Es geht darum, dass Pedro Pascal nie sein Gesicht zeigt, ist dem Mandalorian-Creator Jon Favreau zu verdanken, der als konzerninterner Synergieeffekt vom Marvel-Universum ausgeliehen wurde. Naja, er kennt sich aus mit Protagonisten, die ständige Blechmasken tragen. Weiß nicht. Es kommt auch ständige. Wenn du über Iron Man schreibst, einen Film, der übrigens auch schon irgendwie gefühlte 25 Jahre auf dem Buckel hat, als über einen Film, an dem signifikant ist, dass jemand ständig eine Blechmaske trägt, dann klingt es ein bisschen wie mein Opa, der über, naja, ich weiß nicht, ich will es jetzt nicht so. Also damals hat man
das. Wenn sieht das dünne Eis vor sich und überlegt, ob er es betreten soll.
der immer gesagt hat, das ist doch Negermusik, was ist das?
Oh yes.
Ja. Ah, Gott hab ihn selig. Aber das war nicht der Teil, für den Gott ihn selig hat.
Ja.
Ja. Okay.
Bernie, bevor du das Thema wechselst, darf ich dich bitten, einmal mit dem Fuß den Stuhl, den leeren Stuhl, auf dem ich normalerweise zu sitzen pflege, der dir gegenüber steht, einmal mit dem Fuß ein bisschen nach zu deinem links zu kicken, weil ja genau, richtig? Ja, jetzt nach links. Nee, dann du hast ja ein Bein direkt da. Nimm doch das erste Bein, genau. Ja, dann ist nicht so viel Spannung auf meinem Kabel. Das ist kein Wortspiel, sondern so. Wunderbar.
Okay, gut.
Jetzt geht's weiter.
Ein bisschen Trittschall, so wie es für sich für den Brennerpass gehört. Habe ich neulich schon über den Beyond Burger geschwärmt?
Ja, hast du.
Okay, gut. Dann ist das ein Programmpunkt von der letzten Sendung. Lass das weg. Okay, zurück aus Corona. Hast du den Artikel von Sascha Lobo gelesen?
Über die Vernunftpanik, ja, habe ich.
Ja, da bin ich eigentlich sehr hin und her gerissen, aber der Artikel hat mich irgendwie bewegt. Weil einerseits finde ich gut, dass er sich, ich finde, er thematisiert eigentlich fast zu viele Dinge, die ich gar nicht so gern thematisiert sehe, nämlich dieses Aufeinander rumhacken, was alle betreiben. Andererseits ist es vielleicht auch ganz wichtig, dass das mal jemand sagt und quasi seine Witze über alle betroffenen Gruppen macht.
Ja.
Weil das ist nämlich das, was mir beim Coronavirus eigentlich fast am meisten auf die Nerven geht. Dieses, dass die Stimmung ist ja eh mies. Also meine ist aus verschiedenen Gründen auch ein bisschen bedrückt. Was ich ehrlich gesagt nicht so unbedingt brauche, sind dann Leute, die, wenn ich aus Versehen diese Spielplatztür da neulich, als sie noch offen war, bei uns ist der ganze Park gesperrt, ja, aufgemacht habe, sofort gerüffelt wird von irgendjemanden. Was ich aber auch nicht brauche, ist Leute, die rumrennen und sagen, ich könnte die Leute umbringen, die jetzt noch im Park sitzen, was für dumme Arschgeigen.
Ja, ja.
Ist mir auch zu heftig irgendwie.
Ja, zumal, wie gesagt, die Sache ist erst anderthalb Wochen alt und wir rutschen da alle gedanklich so langsam rein.
Ja.
So, und ja.
Weißt du, ich war auch bei Lidl am Samstag, morgen, und habe da ein bisschen eingekauft und habe ich auch festgestellt, dass viele Leute, auch gerade Ältere, diese Sicherheitsabstand gar nicht einhalten und dann einfach, wenn ich am Regal stehe und sie brauchen was aus demselben Einkaufsregal, sie einfach neben mich treten und sich das nehmen. Denke ich auch, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich merke auch, dass wenn ich jogge oder andere joggen, man irgendwie kein Bogen gemacht wurde, ändert sich vielleicht jetzt gerade langsam.
Ja.
Teilweise noch so direkt an mir vorbeigedingst wurde, dachte ich, ja, ist vielleicht nicht richtig. Aber dann, selbst wenn dann ein Impuls in mir aufkommt, denke ich mal, boah, Arschgeige oder so, dann bin ich ja habe ich immer noch die Chance und die Entscheidungsmöglichkeit, das nicht zu artikulieren und es auch nicht in der Intensität zu empfinden. Ich glaube, da steckt so ein bisschen das geheime Rezept zum Miteinander drin, auch nicht, sich nicht gegenseitig zu abzukanzeln irgendwie.
Ja, ja. Es ist eine Riesenübung in Achtsamkeit für uns alle.
Ja.
So. Ja. Was ist denn dein Eindruck, wann beim Joggen? Also gestern waren wir eine Runde spazieren mit der Familie. Ich habe schon den Eindruck, dass die Leute, manche sind sehr ängstlich. Also wir waren zum Beispiel am Tag vorher, waren wir richtig im Wald. Da waren Leute, die haben zum Beispiel richtig an der Waldwegkreuzung 10 Meter vor der Kreuzung richtig Halt gemacht, gewartet, bis wir passiert sind und sind dann erst weitergegangen. Das fiel nur so auf, das fand ich.
Kann man, ja, das ist doch gut, du kannst sagen, das fand ich leicht übertrieben.
Das fand ich so eine milde, leicht milde, übertrieben, ja. Ja, aber insgesamt, im Wald übrigens hatte ich das Gefühl, tendenziell, man muss natürlich auch sagen, der Grunewald ist ja so fast so ein Stadtwald hier in Berlin, so direkt an der City dran, aber im Wald war mehr los, wir sind dann zurückgefahren mit dem Auto über den Kudamm, am Samstag frühen Nachmittag, dachte ich, hier ist immer anders, es war wirklich ausgestorben. Also ja. Keine Bilder wie, was ich was, München, Viktualienmarkt oder sowas, wo es mittlerweile wahrscheinlich auch anders aussieht.
Ich glaube, das hat sich innerhalb von 2 Tagen geändert.
Ja.
Am Samstag war es noch anders als am Sonntag.
Okay.
Ich war die Woche noch, also jetzt letzte Woche teilweise noch in Friedrichshain.
Ja.
Weil ich da beruflich zu tun hatte, mit dem Fahrrad unterwegs. Und da habe ich teilweise, ich will nicht sagen Massen von Menschen, aber zum Beispiel auch hier auf dem Fitnessspielplatz, wo du immer hingehst.
Ja, der ist uns auch gesperrt mittlerweile.
Ja, da war am Donnerstag, glaube ich, war der richtig noch voll mit schwitzenden Menschen, nackten Oberkörper und wirklich Haut an Haut.
Ja.
Das, also
übrigens mir aufgefallen, sehr viel, ich bin auch dahin, wollte dahin, bin dann aber vorne ans Wasser gegangen, weil da ist mehr Platz. Es sind jetzt plötzlich so Pumper da, die gab es vorher nicht. Ich glaube, deren Studios haben zu.
Ja, das stimmt, aber die sind im Sommer eh gehäufter da.
Okay.
Das weiß ich noch als Spielplatz, als ich mit meinen Kindern da am
Spielplatz war. Sagt man das noch Pumper?
Ja, ich glaube, das sagt man tatsächlich okay. noch. Jetzt ganz, ganz humorfrei beantwortet die Frage. Ich glaube, es hat sich tagweise sehr viel geändert und es ändert sich auch wirklich von Tag zu Tag. Wenn du jetzt irgendwie, gut, der Park bei uns ist gesperrt, aber jetzt, wenn du auch rausguckst, sind kaum mehr Leute unterwegs.
Mhm.
Und es war am Freitag zum Beispiel noch ganz, ganz anders, wenn du aus dem Fenster geguckt hast.
Mhm.
Fuhren auch noch mehr Autos und so. Gut, wir werden sehen. Ich bin hier sowieso, ich sitze sowieso den ganzen Tag zu Hause und arbeite, insofern ändert sich für mich nicht so viel, außer dass halt der Junior hier rumhängt und irgendwie instruiert werden will, wie man geteilt rechnet.
Bernie, pass auf, jetzt neues Thema, also nicht neues Thema, aber ein weiterer Teilaspekt von Corona. Wie läuft's denn mit dem Homeschooling?
I don't give a fuck.
Ah, ja. Bernie.
Ja, was soll ich machen? Weißt du, ich mache ja Twitter ungern auf, aber wenn ich dann Twitter, es ist auch irgendwie verständlich, weil es ist eine komische und eine bedrohliche Situation, jeder will was über sich erzählen. Jetzt ist natürlich das Bedürfnis, nach außen zu treten mit seinen Corona-Geschichten größer denn je, aber jetzt lese ich auch so viele Homeschooling-Geschichten und was ich denke so, also ich weiß nicht, vielleicht ist unser Homeschooling besonders harmlos. Ich kann es zwar nicht, kann es mir nicht vorstellen bei der Lehrerin, aber Homeschooling sieht halt so aus, dass der Aufgaben macht. Und dann schaue ich irgendwann, ob es richtig ist, und dann schaue ich, ob er sie macht, in welcher Zeit er sie macht und sonst irgendwie. Was wird da groß gehomeschoolt? Was schoolst du groß home?
Also da stellen genau sich, das, aber ist doch
ja,
gut.
Aber Leute stellen sich da als die großen, als wäre es ein pädagogisches Dings irgendwie, ein pädagogisches Wagnis, was da eingegangen wird, oder eine große Herausforderung.
Ich glaube, für viele, naja.
Wahrscheinlich für viele ist auch neu, dass das Kind überhaupt schulisch was macht und Hausaufgaben machen muss oder so. Ich weiß
ja, für viele Berufstätige ist wahrscheinlich überhaupt, dass sie überhaupt mal was nachgucken oder ich weiß es nicht.
Ja, das kann sein.
Naja.
Du meinst, wir als super Dads, für uns ist es quasi
naja, unser ist super, täglich wir Brot. Vielleicht ein bisschen gewöhnter, zu Hause zu sein und mal schnell drauf zu gucken. Ja. Ansonsten, Bernie hat eine Lehrerin geschrieben, ich habe es auch getwittert, per E-Mail, der digitale Lernraum Berlin ist überlastet. Und das stimmt auch. Also es gibt eine sehr schöne Lern-App, die heißt Anton. Die belohnt auch die lernenden Schüler zwischendurch mit Spielen. Und ich habe mir die Spiele angeguckt, die sind ganz gut. Ja. Die sehen wirklich gut aus. Ich hätte so spontan auch Bock gekriegt auf eine Runde, aber die App ist quasi, die ist nicht mehr zu erreichen. Also zumindest für uns im Moment hier.
Ja. Ja, wird auch niemand davon sterben, glaube ich.
Nee. Aber schön wäre es, wenn es funktionieren würde.
Weiß nicht.
Gut, auch nicht. Also Bernie doesn't give a flying fuck, möchte ich.
Ja, es sind 3 Wochen bis zur Osterferien.
Naja.
Die strengste Lehrerin von meinem Sohn, die Englischlehrerin, die quasi alle dafür bisschen dafür haten. Ich sag haten ist zu viel, also leicht anhaten, dass es so streng ist. Die hat geschrieben, hier macht er einfach jeden Tag eine Seite aus dem Buch. Und ganz ehrlich, wenn es irgendwie nicht so klappt, nicht so schlimm, weil wir haben wirklich dieses Jahr schon sehr viel erreicht. Weißt du, das ist auch so ein bisschen Empowerment für die Kinder. Auch denen schadet es nicht, ne? Die kriegen sonst hier von anderen Lehrern eine Aufgabe von der anderen um die Ohren gehauen irgendwie. Ja. Aber wir haben jetzt private Telefongespräche, Kinder und Lehrer.
Ja, ach, ja. Sending.
Ja, genau, ganz ohne App.
Ja.
Ansonsten muss ich sagen, dass hier ständig Mails rumgehen von der Schule, hier ist das und hier ist jenes, dann müssen wir noch das und die Arbeitsblätter und die Lösungsblätter, und dann sind die teilweise abfotografiert und ich muss sie ausdrucken mit einem Grünstich, dass mein Drucker sich schon nach Arbeitsblatt 7 verabschiedet hat in die Corona-Ferien.
Achso, ja, also mein Angebot steht, Bernie.
Ja, da muss ich wirklich sagen, Leute, ein bisschen müsst euch organisieren, ist auch euer Job, ne? Also, ihr habt ja jetzt auch frei, liebe Lehrer, theoretisch.
Reißt euch mal am Riemen.
Entschuldigung?
Ja!
Die müssen nicht in die Schule gehen, die haben Zeit den ganzen Tag.
Ja.
Das sind keine Ferien, liebe Lehrer.
Gut.
Ja. Ja, du jetzt voll. Jetzt sprichst du in die Bresche für die Lehrer, oder was?
Ein bisschen vielleicht.
Ja, Entschuldige.
Die haben vielleicht auch Kinder zu Hause.
Ja, trotzdem. Trotzdem kann man Sachen schwarz-weiß formatieren.
Nein, ich springe für alle in die Bresche.
Ja. Auch für Xavier Naidoo.
Dass du mit dem jetzt noch um die Ecke kommen musst.
Der fällt mir das ein, weil vom letzten, aus der letzten Folge hier noch so hier stand.
Willst du noch mehr Trivia von mir hören?
Ja, bitte.
Du, abgesehen von allen anderen Sachen, wurde Russell, unser Kater, dann doch noch operiert diese Woche. Also zu diesem zu dem schönen Verdienstausfall, den ich habe, musste doch unsere Katze die Spitze eines Nerve-Pfeiles aus dem Magen-Darm-Trakt operativ entfernt werden.
Den hat sie erst erzählt letztes Mal. Den hat sie nicht ausgeschieden?
Nee, der hing fest zwischen Dick- und Dünndarm. Nachdem das Röntgenbild auch so ein bisschen uneindeutig war, hat man es dann doch gefunden und dann wurde das entfernt. Ich habe es in einem Tütchen zu Hause. Also der innere Militarist in mir und meinem Sohn hat also beinahe unsere Katze umgebracht. Mhm. Genau. Na, jetzt läuft er zu Hause rum, geht ihm wieder besser, hat so einen Plastikkragen um... was auch zum Social Distancing zwischen ihm und der anderen Katze führt, ist ein bisschen unglücklich. Ich glaube, er fühlt sich so ein bisschen so, als würde man ihn ständig so am Nacken packen. Aber es ist ja nur eine Woche.
Hm. Oh Gott. Der 9-Punkte-Plan, ne?
Ja.
Der dürftet ihr nachdem noch, ich bin nicht sicher, deshalb frage ich mal ganz ehrlich, dürftet ihr nachdem noch in Grunewald fahren, spazieren gehen als Familie?
Ja.
Ja?
Natürlich, als Familie, klar.
Ja. Also Familie auch 10-köpfige Familie kann noch richtig los.
Das Schöne ist, dass wir eine Hausgemeinschaft sind.
Ja.
Wir leben ja eh zu viert aufeinander. Also, Drosten sagt ja auch, wenn einer von uns jetzt positiv getestet würde, sollte man sich jetzt übrigens nicht mehr mit dem Testen von den anderen dreien aufhalten. Ist doch
lustig, wie oft Drosten zitiert wird. Also, natürlich. Überall auch in diesem Podcast. Drosten ist Kanzler eigentlich.
Drosten!
Ne? Ja.
Klar. Weil ich es auch gestern gerade gelesen habe, aber man sollte sich nicht mehr die Mühe machen, die anderen drei Familienmitglieder überhaupt zu testen. Das verbraucht Ressourcen. Selbst wenn der erste Test negativ ausfällt, ist dann halt der nächste in 2 Tagen positiv. Also man sollte die direkt zu den Infizierten dazu zählen.
Aber im Prinzip ist es ja jetzt eine Ausgangssperre, was wir haben, oder eine Ausgangsbeschränkung. Das ist ja jetzt eigentlich nur noch, das ist ja jetzt ein Euphemismus, der 9-Punkte-Plan. Ja. Oder?
Ja, irgendwie schon, ja klar.
Ja. Und wie findest du das so?
Ja, das ist nicht so leicht. Also, das ist auch, wenn es mal, also da sind wir wieder bei Sascha Lobo, mit dem Artikel mit der Vernunftpanik. Wenn so ein Weg erst einmal beschritten worden ist, fällt es vielleicht, also wenn die Schwellenangst zur Ausgangssperre überwunden wurde, wird sie vielleicht in anderem, was in den nächsten Jahren kommt, schneller angewendet. Also es ist schon mit gewissen Ängsten verbunden, aber auch vielleicht auch mit einer gewissen Nötigkeit im Moment.
Ja.
Ich weiß es nicht genau. Was denkst du?
Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass es die Notwendigkeit, dass man vielleicht die Leute anders nicht einnordet zu einem ordentlichen Corona-Verhalten. Auf der anderen Seite widerstrebt es natürlich allem. Also in mir stellt sich alles auf, wenn ich sowas, der Staat verhängt überhaupt nur irgendwas irgendwie. Das ist natürlich nicht der Zeitpunkt für Rebellion, aber also ich möchte dieses Gefühl nicht verlieren in mir drin, dass das eine unheimliche, dass das eine gruselige Sache ist. So sinnvoll sie ist und so sehr ich mich danach richten werde, so sehr möchte ich mich unwohl fühlen dabei. Ja.
Also ich habe auch so ein bisschen Angst, dass die Leute vielleicht auf den Geschmack kommen, manche Leute. Gibt ja, also man kennt ja auch, jetzt, ich rede jetzt nicht von Politikern, sondern auch Privatpersonen, die so ein völliges Keimding haben. So, und dass wir uns auf so ein aseptisches Jahrhundert zubewegen. Dass, oh Gott, Menschen, überhaupt jede Form von Menschenansammlungen, ja, dass plötzlich niemand mehr ins Kino gehen will, niemand mehr auf Konzerte gehen will, dass da viele so einen Gefallen dran finden. Aber das ist natürlich auch wahrscheinlich eine übertriebene Angst und Leute lieben das und natürlich, wir sind hier der Brennerpass. Vielleicht mal kurz den Fußball noch erwähnen, dass sich da vielleicht die Leute noch viel mehr teilen, so wie was an Massenveranstaltungen demnächst noch gewünscht sein wird. Ich habe auch das Gefühl, ich könnte mir vorstellen, dass der Arbeitsschutz und Hygienemaßnahmen zum Beispiel jetzt auf meinen Beruf bezogen, ich glaube, dass im Moment wird ja nichts gedreht. Alle Drehgenehmigungen sind auch für außen erstmal und dann später auch für Schulen sind entzogen, aber irgendwann, so viel wie die Leute gerade backbingen, muss natürlich irgendwann wieder viel gedreht werden, dass da ganz neue Hygieneregeln und Arbeitsschutz gelten wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass das sogar auch Einfluss haben wird auf das, was gedreht wird. Also, dass man vielleicht in 10, 20 Jahren irgendwann Filme guckt und sagt, was ist das für eine komische Rom-Com? Warum tanzen sie denn nie miteinander? Warum küssen die sich denn nie? Dann wird einem klar, natürlich, das ist ein Corona-Film, das ist eine Corona-Serie.
Naja, ich glaube, dass uns auf jeden Fall noch viel Kulturgut zu Corona-Zeiten blüht, aber ich glaube nicht, dass man irgendwann mal sagen wird, okay, stimmt, das ist im Corona, Post-Corona-Jahr entstanden oder so. Ich glaube eher, dass das Leben zu einer absoluten Normalität zurückkehren wird. Ich will nicht sagen, dass es bessere Hygienevorschriften gibt und so und man sich auch vielleicht besser auf so Pandemien vorbereitet ist, aber nee, ich glaube, das schnellt alles wieder zur Normalität zurück.
Das was eine positive Nachricht wäre.
Ja, und da bin ich mir relativ sicher. Habe ich eigentlich zu dir gesagt, ich glaube, ich habe es im Vorgespräch gesagt, nicht hier on air, dass meine Therapeutin gesagt hat, Corona ist ein Dickerchen. Also wir saßen ja auch irgendwie in 3 Meter Abstand oder so.
Ja.
Und dann hat sie gesagt, habe ich gesagt, und wie ist es mit Ihnen, so ein Patienten, macht beunruhigt zu dir? Dann hat sie gesagt, nee, Corona ist ein Dickerchen, der fällt, den atme ich aus und dann fällt er zu, oder der Patient, dann fällt er zu Boden und da bleibt er dann auch.
Ah ja, gut.
Ja, gut. Da muss man erst hören, ob es von Drosten auch, ob der das auch sagt.
Drosten hat das Gleiche gesagt.
Ja?
Ja.
Gut, dann sind wir beruhigt, dann stimmt. Mutter muss es stimmen. Ansonsten auch nicht so toll, glaube ich, für... Und das meine ich jetzt gar nicht ironisch, sondern auch nicht so toll für, Corona ist auch nicht so toll für Bernie Sanders gewesen, ich glaube. Er ist ja ziemlich ins Hintertreffen von Joe Biden geraten, aber jetzt hat ihn das Biden-Beben überrollt. Und ich glaube auch, Corona ist, Joe Biden ist ja eher so ein behäbiger Typ.
Vielleicht onkelig, habe ich gelesen.
Onkelig, ja. Vielleicht auch tatsächlich jemand, dem man in der Krise irgendwie mehr vertraut als Bernie Sanders.
Ja.
Die New York Times unterstellt ihm ja so ein bisschen falsche Rhetorik, also Bernie Sanders, und zwar sagt er so, er hätte sich jetzt quasi einfach während seinem Wahlkampf nicht mehr so auf seine bedingungslosen Politziele irgendwie einschießen sollen, sondern ein bisschen mehr auf den gemäßigten Wähler auch zugehen. Wobei ich gar nicht weiß, ob er das authentisch hätte machen können, um dabei Bernie Sanders zu bleiben, aber ja, das mag schon sein. Und jetzt, das ist jetzt eigentlich besiegelt. das Schicksal von Bernie Sanders, aber ein sozialistischer Wrestler, den ich sehr schätze, David Starr, hat geschrieben, wir werden noch in vielen Jahren merken, was Bernie Sanders eigentlich wirklich bewirkt hat in der Politik, auch wenn er vielleicht nie das Amt des Präsidenten wird bekleiden oder je bekleidet werden haben wird.
Okay, auch ein guter Gedanke, ja.
Hm.
Da wir jetzt in der amerikanischen Politik sind, sehr lustig. Tom Hanks hatte ja Corona, wurde entlassen aus dem Krankenhaus, er wurde discharged. Was Trump falsch verstanden hat, gedacht, Tom Hanks wäre gestorben. Man konnte ihn gerade noch davon abhalten, zu kondolieren.
Da gibt es auch einen Artikel in der New York Times, habe ich dir auch geschickt, wo, kannst du ja jetzt lesen auch mit deinem neuen Abo.
Ja.
Wo die New York
Times. Ich fürchte, dadurch bin ich überhaupt drauf gekommen.
Wo die New York Times sagt so, don't let Trump off the hook.
Mhm.
Leute, er erzählt eh viel Scheiß.
Ja.
Und im anderen Podcast habe ich auch gehört, wo sie gesagt haben, das Schlimme ist, dass Trump so viel Kacke erzählt, dass man jetzt eigentlich, dass die Einzelkacke eigentlich leider untergeht. Aber ja, man wird in 30 Jahren mal historisch beurteilen müssen und werden auch, was da im Einzelnen für Unsinn verzapft worden ist, vor allem während der Corona-Krise. Und man soll sich auf jeden Fall merken, was da jetzt passiert. Und vielleicht ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, aber in ein paar Monaten oder so müsste man das auf jeden Fall dringend aufarbeiten, was der Mann erzählt hat.
An dem Artikel ging es ja nicht nur um Trump, sondern auch durchaus um andere Republikaner.
Ja.
So, und auch um was ich weiß, also um eine, glaube ich, republikanische Senatorin, ich weiß nicht aus welchem Bundesstaat, die gebrieft wurde zum Thema Corona und einen Tag später hat sie alle ihre Aktien verkauft, sie und ihr Mann. Also das Insiderwissen sozusagen genutzt wurde, aber in Verbindung mit, also selber hat sie mal ausgestiegen aus den Aktien, weil sie wusste, Corona kommt, aber als Politikerin weiter Zuversicht verbreitet und sagt, Corona ist nichts.
Ja, die Wasserträgerei, die Republikaner für Trump da betreiben seit Jahren, ist ja wahrscheinlich schlimmer als der ganze Trump an sich.
Mhm.
Die, dass sie den quasi überhaupt, die ermöglichen ja über so lange Strecken, sie Impeachment. Aber was ich auf jeden Fall, was auch drin steht, ist ja auch so diese Trump-Zitate, die auch John Oliver, glaube ich, nochmal benutzt hat, wo Trump einfach, hat er irgendwie, erinnerst du dich, als er gesagt hat, wir sind nur 12 Leute und es werden 5 sein und dann wird es überhaupt niemand mehr sein und dann wird es, wie ein Wunder wird es verschwunden sein und von Pandemie kann gar keine Rede sein.
Mm.
Und vor kurzem hat er aber gesagt, ich glaube, es ist auch erst eine Woche her oder so, I always knew it was pandemic, it's always been clear to me.
Ja, er hat auch gesagt, people are gonna die who never died before.
Ja, okay, aber das ist wirklich so, das ist so, wo ich so denke, okay, gut, das ist wie Stoiber.
Ja.
Übrigens auf eine Stoiber-Parodie auf Quer gesehen, die angespielt im Corona, im Corona-Kleid, die angespielt hat auf seinen legendären Flughafenzug.
Okay.
Da habe ich nochmal Tränen gelacht. Ich glaube, es gibt kaum was Lustiges auf der Welt, wie Stoibers Rede zum ICE, also zum Flughafenzug.
Interesting.
Kennst du noch, oder?
Ich kenne das gut. Ich finde es interessant, dass das für dich das Lustigste ist.
Ja.
Also,
das ist für mich, da offenbart sich so viel.
Ja.
Offenbart sich einfach so viel.
Ja, sehr gut.
Aber wo ich wirklich herzlich gelacht habe und mein Sohn hat auch herzlich gelacht bei derselben Geschichte und erzählt sie jetzt auf Deutsch mittlerweile auch weiter.
Ja.
Und kann sie richtig gut erzählen. Ist also mein Trumpismus des Monats ist auf jeden Fall Pressekonferenz. Eine schwarze Journalistin fragt ihn, sagen Sie mal, warum, Sie haben doch irgendwie so ein paar Pandemie-Experten bei sich irgendwie rausgeworfen im Weißen Haus und damit quasi eigentlich im Prinzip die Abteilung zugemacht. Finden Sie nicht, dass das jetzt irgendwie, das tut Ihnen, ist nicht schlecht im Nachhinein, weil jetzt, und dann sagt Trump so, first, that's a very nasty question. Und dann sagt er so, second, it wasn't me, I didn't do it, maybe some of my staff, Tony.
Mm.
Unfassbar. Mm-hmm. Das findest du nicht lustig?
Das finde ich sehr lustig. Ich find's den Wahnsinn.
Das wird's am Saturday Night Live Schreiber wird's fast nicht durchgehen lassen, weil du sagst, so doof ist der auch.
So, ja, das stimmt.
Man dreht sich nicht um und sagt bei einer Regierungsentscheidung,
genau.
Sag mal, was du das?
Ruhiger, genau.
Was?
Ja.
Unfassbar. Okay, gut. Was ist noch passiert? Der rechte Flügel wird aufgelöst von der AfD. Also erstmal ist er als verfassungsfeindlich bezeichnet, also deklariert worden. Jetzt wird er aufgelöst. Das Problem ist nur, er wird von Höcke persönlich aufgelöst.
Naja.
Ja. Das ist ein Widerspruch in sich, oder? Das wäre so, als würdest du, Rüdiger Rudolph in Pension schicken.
Ja. Sag mal noch den Bock zum Gärtner mal.
Ja. Klingt immer noch fetzig, finde ich. Fetzig sagt man nicht mehr.
Fetzig sagt man,
glaube ich. Nein, sagt man auf jeden Fall. Na, fetzig sagt man schon. Das ist ja, hat ja vom fetzig und fetzt und so, das ist ja, kam ja aus dem Osten her, so eine richtige Fetzwelle kam da ja die letzten,
ach so,
20 Jahre, ja.
Ah.
Ja, ja. Genau, wo war ich? Beim rechten Flügel der AfD. Ich habe mir überlegt.
Aber grundsätzlich ist ganz angenehm zu beobachten, dass die AfD gerade so ein bisschen, man kriegt weniger mit. Man kriegt weniger mit, das klingt schon wieder nicht gut. Aber sie.
Das klingt nach, da braut sich was zusammen.
Da braut sich was zusammen, ne? Aber es ist so, die, es ist angenehm ruhig gerade auch. Ja, klar, sie werden auch nicht eingeladen zu Talkshows gerade. Es gibt andere Themen, machen sich breit. Und schon hat man das Gefühl, ist vielleicht auch, weiß nicht, trügerisch oder nicht, aber es ist so, es wird ihnen gerade nicht so eine Stimme gegeben. Das ist auf jeden Fall positiv.
Ja, und pass auf, die schmieden schon an Theorien, Post-Corona, was,
ja,
was da schuld gewesen sein könnte. Welche Flüchtlinge, welche Beteiligung an der Virusverbreitung hatten.
Das chinesische Virus, ja.
Ja. Und, ich glaube außerdem, dass.
Kung Flu.
Kung Flu.
Mhm.
Ja, sagt man das?
Ist ein Standardwitz, ja. Kung, wow, Flu. Also, ja klar, und Trump sagt natürlich ganz offen, kann ihm auch niemand verbieten, wie er sagt, the Chinese virus.
Ja? Ja. Gott, das tut mir in der Seele weh, wirklich,
ja,
wenn ich das höre. Es tut mir richtig weh. Es macht mich richtig unglücklich, wenn ich das höre, ohne Scheiß.
Mhm.
Okay, wo war ich? Ach, bei der AfD. Einerseits finde ich es ganz gut, dass so viel Fokus darauf gerichtet wird, dass es irgendwie, dass es rechte Arschgeigen sind, rechtsextreme Arschgeigen. Andererseits frage ich mich, wer weiß das noch nicht? Und dann weiß ich nicht, wenn der rechte Flügel aufgelöst wird und die AfD damit bürgerlicher ist, liegt da auch nicht eine Gefahr drin.
Mhm.
Weißt du, dass man sagt, okay, dann sind die jetzt wieder, dann sind die wählbarer.
Mhm.
Was denkst du?
Andererseits, wenn der Flügel sich auflöst, wird dann die ganze AfD vielleicht zum Beobachtungsfall für den Verfassungsschutz?
Ja, das versucht man ja zu vermeiden, indem man ihn abtrennt.
Ja, die Frage ist, ob das funktioniert. Hm. Oder das so ist. Das wäre interessant.
Ja, ich glaube, die AfD wird so oder so beobachtet. Ich meine, wir haben einen Geheimdienst, der wird sich jetzt nicht. Der wird auch was, der hat ja auch was zu tun den ganzen Tag.
Ja. Naja. Ich glaube, es gibt einen Vor- und Nachmaßen-Geheimdienst.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Das kann natürlich sein. Hast du eigentlich Gal Gadot's Imagine mit den vielen Prominenten gesehen?
Nee, habe ich nicht gesehen.
Schrecklich.
Ah.
Ja, schrecklich. Ich finde, wenn man Imagine singt zu Corona-Zeiten, dann kann man sich hinstellen und das machen wie Pedro Pascal. Oh, Pedro Pascal, herrlicher Typ.
Mhm.
Und einfach mal ein bisschen Imagine singen, ganz locker, lässig, so, mhm, wie es einem halt gerade einfällt. Oder man kann es
ein Ding draus machen.
Man kann ein Ding draus machen.
Ja.
Das ist nicht angebracht in dem. Okay. Guck mal, wie viele da ein Ding draus machen.
Ja, ja.
Guck's einfach mal an. Ist nicht so,
ich gucke mir dann lieber spanische Polizisten an, die in den Straßen singen.
Ja?
Ja, gibt's auch.
Was singen die?
Die singen, ja, und sowas Spanisches. Ich kann's nicht.
Ah, du kennst nicht. Bei, ja, uns singt man angeblich Ode an die Freude, ne?
Ah.
Hast du schon mal gehört? Angeblich singt man auf dem Balkon in Deutschland Freude, schöner Götterfunken.
Ach, sieh an.
Ja? Auch noch nicht gehört hier, oder?
Nee. Viertel. Nee.
Ja. Weiß nicht, ich finde auch ein bisschen, gefällt mir gar nicht so von der Anmutung. Kann man nicht I'm Sailing singen von Rod Stewart oder?
Rod Stewart. Das nochmal so als kurzen Nachtrag zu. Erinnerst du dich noch an was? Ich hatte doch geguckt, White Riot. Diesen,
ja,
Film,
ja,
über,
ja,
die,
ja, ja,
Rock,
ja,
gegen rechts.
Über die.
Wer sich seinerzeit, als die National Front in England richtig populär war, nicht mit Ruhm bekleckert hat, waren Rod Stewart und Eric Clapton. Auch Eric Clapton hat gesagt, es gibt zu viele Leute, die nicht hierher gehören in diesem Land.
Wirklich?
Ja.
Okay, bei Rod Stewart wundert es mich nicht unbedingt so sehr.
Nee, mich
aber Eric Clapton?
Eric Clapton, denkt man, oh, verflixt. Ja,
ja, das ist merkwürdig.
Ja. Das hat auch später zurückgenommen, hat gesagt, er hätte keine gute Phase gehabt in dieser Zeit seines Lebens, aber naja.
Ja, weißt du, ich habe auch oft keine guten Phasen und erzähle dann auch Unsinn, aber ich finde, ich finde es ein bisschen ungehörig, den Unsinn, den man erzählt, mit keinen guten Phasen in Verbindung zu bringen. Kann, ja, natürlich, kann damit zu tun haben, keine Frage. Finde ich es aber keine gute Ausrede.
Mhm.
Erstmal sollte immer die Entschuldigung stehen und die wieder und
du,
die Berichtigung.
Das hat er vielleicht auch gemacht, das weiß ich jetzt nicht. Aber
okay. Nein, das ist gar nicht, ja, wir wissen nicht, ja, wie es damals war. Ich sag nur, ja, grundsätzlich, ne?
Ja.
Okay. Rüdiger, was hast du, wir kommen zum Kulturteil, was hast du,
oh, Mann,
geguckt in der letzten,
du, also da muss ich
mal sagen, Ewigkeit?
Bernie, überraschend wenig.
Ja.
Ich verbringe sehr viel Zeit mit Kindern ins Bett bringen, stecken, lesen, wir spielen Gesellschaftsspiele, aber trotzdem mal natürlich ein bisschen was geguckt. Filme geguckt, Klassiker, Ocean's 11 haben wir mit der Tochter des Hauses geguckt. Ocean's 11, den ersten, was, du hattest neulich, was hattest du gesehen? Ocean's 12.
Ja, ne? Wir hatten über 11 auch geredet vorher.
Über 11 haben wir auch
vor
geredet.
Vor ein paar Monaten, ja.
Ja, siehst du, jetzt habe ich es aufgefrischt. Hm. Und das Lustige, das Erste, was meine Tochter sagte, es erinnert sie ein bisschen an die Olsenbande. Sagt ihr das, die Olsenbande?
Na klar.
Die, jetzt, ja, gut.
Ja, du hast öfter schon drüber gesprochen.
Ich habe schon öfter von der Olsenbande gesprochen.
Habe ich mal ge-youtubed.
Ah, okay. Und hat sie gefallen? Das dänische A-Team, wer die Olsenbande nicht kennt, die Olsenbande ist das dänische A-Team der 60er, 70er Jahre. Ist ein Gauner-Trio, das immer den großen Coup plant, mit einem Mastermind, der es immer liebt, auch wenn ein Plan funktioniert, so in etwa. Genau, ansonsten, ich finde Ocean's 11, ich finde ihn immer noch gut. Der Coup funktioniert alles sehr gut, auch die Tochter hat sich sehr amüsiert. Er ist, was so bestimmte Männer-Frauen-Bilder angeht, auch schlecht gealtert. Also Julia Roberts ist im Grunde genommen die große Trophäe, die noch über den 160 Millionen, die es da zu erbeuten gibt, steht, hat aber sonst eigentlich nicht viel zu sagen, wird eigentlich von allen Männern da ziemlich rumgeschubst. Also auch wenn es so richtig heiß wird, sag, geh in dein Zimmer und guck Fernsehen.
Ja, das stimmt. Es wird im Zweiten ein bisschen berichtigt.
Ja. Übrigens auch nochmal, wann bezahlt haben wir? An die 163 Millionen geht's bei Ocean's 11. Ich finde, wenn man gerade zwei Staffeln Succession in diesem Jahr geguckt hat und weiß, okay, es sind Ocean's 11, 163, sind etwas über 10 Millionen für jeden, wo man sich dann schon erinnert, so viel ist das gar nicht, so Gedanken kriegt man dann. Ich weiß nur, dass unser Freund Greg the Egg irgendwann sagt, ach, dann habe ich so 5 bis 10 Millionen, I'm golden. Und die anderen beiden so, ach komm, mit 5 Millionen, was willst du mit 5 Millionen? Mit 5 Millionen bist du niemand. Dann bist du der ärmste reiche Mann Amerikas. Mit 5 Millionen kannst du gar nichts machen. Du musst vielleicht nicht mehr arbeiten, aber du kannst dir unser Lebensstil nicht erlauben. Du musst immer noch damit rechnen, irgendwann alles zu verlieren. Ja, aber gut, darum geht's in Ocean's 11 und natürlich Julia Roberts. Auch nicht so gut gealtert ist, das haben wir dann am nächsten Tag geguckt, da hat dann auch der kleine Sohnemann noch mitgeguckt, Miss Doubtfire, den ich wirklich übrigens noch nie gesehen habe, man kann es kaum glauben. Mhm. Ein ähnliches Problem, auch ein bisschen schlecht gealtert. Ich finde, er ist so der Hallodri-Papa, der natürlich irrsinnig liebenswert ist, aber überhaupt keine Verantwortung zeigt. Und naja, der ist und man muss ihm das ja alles verzeihen, weil er so ein süßer, knuffiger Kerl ist. Und die Frau ist so der Spielverderber, weil sie halt in diesem Fall Karriere macht. Was sie vielleicht natürlich auch nicht machen sollte oder auf jeden Fall nicht so. Und Frauen, wenn sie Karriere machen, werden dann so biestig oder ich weiß es nicht. Also auch das hinterlässt einen seltsamen Beigeschmack, Nachgeschmack.
Ich hätte nie gedacht, dass wir in diesem Podcast mal über Miss Doubtfire reden.
Ja, siehst du, Bernie. Hm. Das macht Corona mit uns.
Mit dir?
Hättest du gern...
Ich guck auch...
Bei Corona
nicht Miss Doubtfire.
Okay, da möchtest du dich jetzt aber. Du, ich habe ihn ja auch ein Leben lang nicht gesehen.
Ja.
Ich auch nicht. Weil ich da immer zurückgeschreckt bin. Ansonsten habe ich gesehen, Bernie, Feel Good.
Ja, Feel Good ist eine.
Um mal was über Modernes zu reden.
Ja, Feel Good ist eine Sitcom. Sie spielt, glaube ich, in London. Und Mae Martin ist die Comedienne.
Ja.
Ne? Die Hauptrolle spielt und sie spielt eine, oder sie ist wahrscheinlich tatsächlich auch lesbisch.
Sie ist eine Comedian, ja.
Ja, nein, ich wollte sagen, sie ist lesbisch.
Achso.
Sie spielt eine beziehungsweise ist wahrscheinlich auch eine lesbische Stand-up-Comedian.
Ich glaube ja.
Genau, die nach London kommt, um, naja, was zu erreichen auf dem Stand-up-Markt. Und sie lernt eine Freundin kennen und ich habe nur die erste Folge gesehen, namens George. Gespielt von Charlotte Ritchie. Und dann haben die halt so eine Beziehung und nebenbei hat sie ein kleines Drogenproblem und nebenbei versucht sie sich in der Stadt zurechtfinden und Comedy zu machen. Wie fandst du es?
Ich fand's super. Ich fand's sehr gut. Ich finde, es hat ein irrsinnig gutes Tempo. Es geht alles irre schnell. Die beiden verknallen sich so richtig ineinander. Ich glaube, es dauert 9 Minuten, habe ich gelesen von, und das stimmt auch wohl, es geht irrsinnig schnell von, diese junge Frau sitzt bei ihr im Comedy-Store, lacht sich kaputt über sie und die beiden ziehen zusammen. Ich finde, es hat ein gutes Tempo. Es geht irrsinnig schnell. Es geht so Hals über Kopf und gerade die Mae, finde ich, hat sowas. Klar, ist jetzt vielleicht auch blöd, weil man weiß, okay, sie ist eine junge lesbische Frau, aber sie wirkt wirklich ein bisschen auf mich wie eine schnelle, jüngere Ellen DeGeneres. Sie ist sehr, sehr witzig. Also ich mochte das sehr. Und natürlich geht's da jetzt um ein lesbisches Paar, aber ich glaube, das ist trotzdem kein Genrefilm in dem Sinne. Das ist, glaube ich,
meinst du, weil lesbische Paare ein eigenes Genre bilden?
Nee, ist jetzt, ich würde es nicht sofort als queer bezeichnen. Also das ist eine queere Serie, also natürlich schon auch.
Ah, okay. Aber ach, nicht siehst nur. Du, so habe ich gar nicht drüber nachgedacht.
Na, siehst du, dann bist du schon weiter, aber für viele würden das vielleicht
nicht. Ja, stimmt. Ja. Ja, du hast recht. Ja, stimmt. Queer Comedy, könnte man sagen. Ne?
Ja.
Ja, wow. Ja, mir war es zu Holter die Polter, sage ich dir ehrlich. Mir haben da so ein bisschen, da steckt zu viel im Pilot. Ich müsste mal die zweite Folge gucken, ob es da ein bisschen ruhiger wird. Mir war das zu wild.
Es war dir zu hanebüchen.
Nee.
Hanebüchen war es nicht.
Nee, Hanebüchen ist abwegig.
Was? Ja.
Hanebüchen ist abwegig. Mir war es zu wild. Zu wild. Schnell. Ich finde.
Aber gerade, ich sage mal, gerade das hat mir gefallen.
Ja.
Weil die so sympathisch sind und weil die so schnell sind und weil sie eben, jetzt, weil wir es eben schon mal benutzt haben, sie machen aus vielen Dingen so kein Ding. Sie machen einfach immer weiter und stolpern so in die Dinge rein und begegnen aber dem so mit. Ich finde, sie treffen schnell die richtigen Entscheidungen. So was die Liebe angeht und weil das Offensein für den Partner angeht und sowas.
Hm. Ich fand es überambitioniert.
Okay.
I'm willing to give it another shot, weil ich halt weiß, dass man bei Piloten einfach wahnsinnig viele Leute überzeugen muss und zeigen muss, was man alles hat. Mit seinem Pfunden wuchert, hat man früher gesagt.
Aber überambitioniert ist natürlich, es ist natürlich auch die absolute Königsklasse, was sie da macht. Eine Comedy-Serie, diese Mischung aus Stand-up-Comedy und zwischendurch, also normaler Serie und Dialoge. Das ist natürlich die Königsdisziplin, das ist Seinfeld, das ist Louis, das ist
Ich glaube, das meine ich gar nicht. Ich meine eher die Überfrachtung mit Handlungs, dass da auch noch die Drogenvergangenheit in Folge 1 noch mit reinkommt, wo es ja eigentlich wirklich genug zu besprechen gäbe, über was macht sie für Comedy, wie ist das Zusammenleben. Also das war mir einfach eins zu viel. Ich finde, da wird zu viel angerissen von dem, was dann später wahrscheinlich wichtig wird, aber so macht man das in Piloten. Deshalb kann man eigentlich nach einem Piloten nicht so viel sagen. Also du musst deinen Piloten verkaufst du ja in der Regel und dann machst du erst ein paar Wochen oder ein paar Monate später die restlichen Folgen. Und deshalb muss im Piloten eigentlich alles drin sein. Ich glaube, daran krankt er so ein bisschen. Ich müsste mal weitergucken. Und ich muss jetzt leider sagen, dass mich May Martin noch nicht überzeugt.
Was?
Ihr boyish Charm, wie man so schön sagt, der ist ganz cool und das ist schön, sowas zu sehen. Das ist eine andere Figur. Selbst auch, wie sie sich bewegt, ne? Auch so die ganze Motorik ist irgendwie was Besonderes. Aber mir ist es noch zu viel Fleabag für Fußgänger irgendwie. Mir ist es nicht witzig, mir ist es nicht pointiert, mir ist es nicht feinsinnig genug, mir ist es nicht menschlich genug noch. Ne? Mir ist es zu viel, wie sagt man, zu viel.
Zu ausgestellt?
Ja, genau. Mhm. Aber wie gesagt, ich finde es grundsätzlich sympathisch, die Serie. Hab sie voller Hoffnung geguckt. Und werde ihr auf jeden Fall eine Chance geben für eine Folge 2. Auf jeden Fall. Hast du mal Catastrophe gesehen, was die empfohlen hatte?
Nein.
Da finden sich funktioniert es besser. Die hauen auch voll drauf. Es geht quasi um ein Pärchen, die lernen sich kennen. Er ist Amerikaner, sie ist Engländerin.
Das war jetzt
im Hotel.
Ja.
Sie haben Sex, kommen gleich zusammen, sie wird schwanger. Sie ist schon ein bisschen älter, er auch, also beide sind schon ein bisschen älter und so. Auch ein bisschen bisschen halb kaputte Fleabag-Existenzen in London. Die hauen auch richtig drauf, aber da funktioniert es besser, weil die Charaktere sind sehr scharf umrissen und die Dialoge sind extrem gut und schlagfertig. Da habe ich die eine Staffel fand ich super, bei der zweiten fand ich so, okay, gut, jetzt weiß nicht, vielleicht ein bisschen viel alles, aber das, um mal einen Vergleich zu bemühen, fand ich ein bisschen besser.
Okay.
Soll ich weitermachen? Oder willst du? Ich gucke natürlich immer noch Devs.
Ja.
Das ist fucking fantastic.
Okay.
Devs ist tatsächlich so, bringt mich gute Serien, auch zum Beispiel The Young Pope oder später The New Pope, bringe mich tatsächlich manchmal zum Weinen, Rüdiger. Ich muss lachen, weinen und also oft dieses Weinen, das mich wirklich was packt und berührt, oft auch in so unerwarteten Momenten, das schaffen nicht viel. Irgendwie schafft es Devs. Ich muss wirklich sagen, dass das ist Hanebüchen, worum es da teilweise geht. Also was die Devs-Leute da tatsächlich entwickeln für eine neue Technologie, ist tatsächlich indeed Hanebüchen.
Okay.
Aber manchmal kommt es drauf nicht an. Manchmal kommt es drauf an, was für eine Musik an welcher Stelle, wie die Sonne, in welchem Winkel die Sonne auf das Gesicht der Protagonistin scheint, etc. Und dann packt mich irgendwas. Und so ist es bei Devs. Ja. Better Call Saul übertrifft sich mit jeder weiteren Folge selbst, aber was soll ich sagen? Das ist Golden Age of Television. Das ist tatsächlich, das ist das, was die Sopranos, Mad Men teilweise, was The Wire geleistet hat, was Breaking Bad geleistet hat. Mhm. Das, das bringt Better Call Saul auf den aktuellen Stand, auf den Stand von 2020. Das ist eigentlich Fernsehen, wie es nicht mehr gibt. Irgendwie mit einer Präzision und Sorgfalt und Liebe zu den Charakteren und ja, einfach unfassbar guten Autoren für die Dialoge. Also ich kann es nicht hoch genug loben. Okay, aber auch ich habe irgendwie Filme geguckt, wo ich dachte, kannst du ja mal gucken jetzt. Zum Beispiel Okja oder Okja von Bong Joon-ho, sein Creature-Feature.
Ja.
War Netflix-Exclusive mit Tilda Swinton. Spielt halb in Korea, spielt halb in Amerika. Es geht quasi um ein Riesenschwein, ein Megaschwein. Das wird gezüchtet von so einer Corporation. So wie das Zimmer hier.
Ah, gut.
Und lebt mit einem kleinen koreanischen Mädchen zusammen. Aber irgendwann wird es dann, soll es halt dann geschlachtet werden. Und es ist quasi praktisch, wie heißt es, das Tierschutzbuch, Tiere essen von.
Ja, Tiere essen.
Von David.
Saffron Four.
Genau, und das ist quasi das Tiere essen als Film.
Okay.
Ja. Also die Message scheint mir sehr eindeutig. Es ist auch wirklich so tonally all over the place. Also es fängt an wie so ein, es fängt so ein bisschen Lassie-artig an. Also es hat wirklich was von so einem Tierfilm. Ganz harmonisch. Dann wird es irgendwie ziemlich bonkers mit so einer Tierschutzorganisation. Jake Gyllenhaal spielt einen verrückten Bernard Chimmick Charakter, muss man sagen. Weißt du, so ein
Wir reden von Chimmick, Expedition ins Tierreich.
Ja, genau.
Gut.
Ja. Jake Gyllenhaal, glaube ich, Spaß, einfach möglichst verrückte Leute zu spielen. Egal, in welche Richtung
die Verrücktheit geht. Das war mein erster Gedanke gerade, das passt gut. Die beide, glaube ich, sie auch.
Aber es ist so drüber.
Die Gyllenhaals spielen gerne so Charaktere, ja.
Es ist so drüber, dass ich gar nicht mehr weiß, ob ich es noch so gut finde. Genau, irgendwann wird der Film dann wirklich auch ein bisschen brutal, muss man sagen. Was man bei Bong Joon-ho ja auch tatsächlich so ein bisschen gewohnt sein müsste oder befürchten muss, selbst wenn der Film harmlos anfängt. Und irgendwann wird er dann aber auch wieder sehr rührend und sehr versöhnlich und auch wirklich geht ans Herz dann. Ne? Mhm. Merkwürdiger Film. Nicht schlecht, aber irgendwie fast zu merkwürdig für meinen Geschmack. Mhm. Sehr gute Kritiken bekommen. Dann habe ich noch gesehen, dachte ich, gebe mir mal einen Abend so Popcorn-Kinomäßig vom Fernseher, habe ich gestern Abend Zombieland 2 gesehen.
Ja.
Ja. Kann man sich sparen, kann man aber eigentlich genauso gut anschauen.
Das war jetzt gerade eine Definition von Popcorn-Kino, glaube ich.
Ja. Woody Harrelson ist wahnsinnig. Ich könnte Woody Harrelson eigentlich noch 2 Stunden zuschauen bei dem
Film. Ja, Woody Harrelson kann ich auch eigentlich immer zugucken.
Ja. Das reicht eigentlich auch. Jesse Eisenberg ist in dem Film, also glaube ich auch im Vergleich zu Teil 1 tatsächlich ein bisschen gealtert. Sieht aus wie eine ältere Parodie seines jüngeren Selbst. Und Emma Stone ist leider, was ich früher wirklich angeht, ich mochte an Emma Stone früher gerne, dass sie so ein bisschen, also nicht kräftig, das nicht, aber sie erschien mir immer so ein bisschen pausbäckiger und irgendwie wohlgenährter. Und mit Birdland hat sie dann angefangen, wirklich sehr dünn zu werden. Man sieht auch ihre dünnen Beine und so. Und weiß nicht, ich finde es immer ein bisschen schade. Ich mag Leute, an denen was dran ist, natürlich auch Quatsch, aber ich mag es nicht, wenn jemand so unterernährt aussieht. Ich mochte es bei Emma Stone. Ich mochte die Pausbäckigkeit sehr gern. Was?
Ne, dass man über Frauen sagt, sie werden unterernährt.
Ich hab's über Leute gesagt, nicht über Frauen.
So. Okay.
Ja, musst du genau zuhören.
Nee, wir reden gerade über Emma Stone.
Ja, aber ich habe ja auch gesagt, ich mag es an Menschen nicht.
Ja, okay.
Weil ich mir das dann irgendwie den Eindruck habe, irgendwie die hungern, weißt du, um möglichst schlank auszusehen.
Naja, aber das ist auch Hollywood, ne?
Naja, sehen ja nicht alle in Hollywood so aus. Vor allem muss man sagen, dass viele Leute, auch viele Frauen, sehr viel trainieren und dann einfach auch sehr eben nicht so dünn aussehen, weil sie selbst, wenn sie wenig essen sollten, einfach muskulös aussehen oder durchtrainierter aussehen. Also das ist schon so ein bisschen, das fällt schon so ein bisschen auf bei der guten Emma Stone, so diese Wandlung von früher. Sieht einfach nicht mehr so warm aus tatsächlich. Und das kann man ja sagen, oder? Nee, kann man nicht. Ich sehe Rüdigers Gesicht an, dass man es nicht mehr sagen kann. Ja. Okay, gut. Ansonsten quäle ich mich gerade durch 4 Stunden Ludwig II. In der Visconti-Version.
Oho.
Ja, okay. Ja, muss man sagen, wer es nicht gucken muss, so wie ich, soll es sich sparen. Eine Ausstattungsorgie, aber irgendwie seelenlos. Und vor allem irritiert mich wahnsinnig, es ist ja wirklich interessant, dass Romy Schneider, die ja immer die Sissi gespielt hat, Kaiserin Elisabeth von Österreich, dann nochmal als Sissi zurückgekommen ist in den Visconti-Film wieder als Sissi, also wieder als Elisabeth. Ja. Aber unter der Prämisse, dass sie jetzt ein bisschen eine echtere Sissi spielt, die ein bisschen lakonischer ist, rebellischer und so, das macht sie auch. Das macht sie nicht schlecht, aber Sie ist für diese restaurierte Version des 4-Stunden-Films von Visconti, hat leider so spät stattgefunden, dass manche Darsteller schon verstorben sind. Und dann hast du Romy Schneider nachsynchronisiert und mit einer anderen Stimme. Das irritiert mich auch noch. Ich bin bei 2,5 Stunden, das irritiert mich auch nach 2,5 Stunden noch sehr, muss ich sagen. Weil die Romy Schneider Stimme kennt man eigentlich auch.
Ja, Synchronisation ist nicht unwichtig. Habe ich übrigens nochmal, um nochmal kurz auf die Olsenbande zu kommen. Das ist der Grund, warum die Olsenbande, ich will nochmal auf die Olsenbande kommen. Nee, pass auf. Die Olsenbande war im Westen wohl nicht so beliebt oder hat sich nie durchgesetzt, weil die Synchronisation als wesentlich schlechter gilt. Mhm. Weil ich das nur heute Morgen noch gelesen habe.
Okay. Gut. Gut, wenn ich die Olsenbande nochmal hier reingefeatured haben.
Sorry.
Nein, das ist auch dein Podcast. Kannst hier, das sind deine Themen.
Ja, genau. Ja, ich bin hier für die Olsenbande zuständig.
Ja, du bist der Olsenbeauftragte hier. Okay, aber jetzt mal zum Fußball, können wir uns sparen. Und hast du News zum Fußball?
Ach, nicht so wirklich. Also das Wetten ist natürlich völlig zum Erliegen gekommen. Ich überlege mich schon, irgendwelche Ligen der Welt einzulesen, in der es in der Tat noch ein paar Wetten gibt, von denen man natürlich nicht eine Mannschaft auch nur ansatzweise was sagt. Weiß ich, ich habe so einen halbgaren Kommentar auf Kicker gelesen über die Zeit jetzt Corona, nach Corona im Fußball. Das hat mich auch nicht so jetzt angesprochen. Ich weiß es nicht. Offensichtlich ist es wo, das, also wenn wir, wahrscheinlich haben wir in ein paar Wochen dann Geisterspiele, weil man offensichtlich auf Fans verzichten kann, die Vereine aber nicht auf die TV-Gelder verzichten können. Also um den Fußball so wie er ist, die Bundesliga zu retten, wird es wahrscheinlich wohl in ein paar Wochen Geisterspiele geben.
Wie findest du das?
Weiß ich nicht. Seltsam, klinisch, aseptisch, komisch. Ja, aber wenn es die Vereine erhält, dann.
Ja, den Leuten gefällt. Vielleicht gibt es ja sicher auch die ein oder anderen Leute, die das anschauen, oder?
Ja, also ich habe ja. Champions League habe ich noch ein Spiel gesehen, irgendwie als Geisterspiel. Es hat doch was. Du hörst auf einmal die Spieler so laut. Und man hört sogar einzelne schreien, wenn sie gefoult wurden. Also es ist ein anderes Spiel. Es ist ein bisschen eine andere Sportart.
Was schreien die dann so, ey du Fickfotze?
Nee, Aua zum Beispiel hat einer geschrien.
Aua, das ist ein Letdown zu meiner.
Aua ist so, das macht ja die Sache auch menschlich.
Ja, Aua macht sehr menschlich. Okay, ich sehe nur, dass irgendwie Antonio, wollte ich schon sagen, heißt ja auch Antonio, was rede ich? Antonio, jetzt Bernie langsam, ganz langsam. Ich sehe hier gerade auch, dass Antonio Rüdiger, jetzt haben wir es zusammen, sich auch nochmal zur Corona-Krise geäußert hat und sagt, es gibt scheinbar zu viele Menschen, die nicht verstehen, dass sie persönlich vielleicht nicht stärker gefährdet sind, aber sehr wohl Menschen in ihrem Umfeld und damit leichtfertig umgehen. Das ist einfach nur egoistisch. Ich finde es wichtig, dass wir Fußballer unsere Reichweite nutzen, um die Botschaften der Gesundheitsexperten zu bekräftigen. Gemeint ist natürlich Drosten, ne? Aber natürlich müssten diesen Worten dann auch Taten folgen, so wie mit der Spendenaktion. Genau, es gibt nämlich We Kick Corona, wo verschiedene Nationalspieler, ich glaube Joshua Kimmich und Leon Goretzka haben alleine schon mal 2 Millionen irgendwie rausgehauen. Mhm. Sagt man noch raushauen? Mhm. Bei Millionen sagt man.
Aber nur im Zusammenhang, genau, wollte ich gerade sagen.
Okay, gut. Dann würde ich jetzt zu den Sopranos kommen.
Yes.
Staffelfinale, Rüdiger.
Oh, Bernie.
Season 2, Episode 13, Funhouse. Ich will gar nicht eingehen, ich will gar keine Synopsis vorwegschicken, weil wir gehen einfach direkt rein, ne? Mhm. Also erstmal muss man sagen, Tony ist Jutröp.
Ne? Ja.
Janice ist weg. Richie ist weg. Junior ist auf seiner Seite plötzlich.
Ja.
Irina ist weg, seine Geliebte. Mhm. Und Carmella hat einen neuen Pelzmantel und ist auch ganz happy eigentlich.
Alles hat sich in Wohlgefallen aufgelöst.
Ist das gut? Ist es gut gemacht, dass Carmella sich so leicht besänftigen lässt?
Ja, es ist im Sinne, ja, es hat eine sehr klare Botschaft. In dem Sinne ist es gut gemacht, ja.
So käuflich?
Ist halt die Frage, ob wir das glauben, aber wenn wir es, also uns, es zeigt zumindest, dass Carmella, sie genau weiß, worauf sie eingelassen ist, hat und worauf diese Liebe auch gebaut. Und das wird schon immer so gewesen sein. Hm.
Und jetzt kommt ja eh schon eigentlich der
überzeugt dich das nicht?
Ich möchte mir noch keine
Meinung versaut bilden. Es für dich die Figur der Carmella?
Nein, ich bin immer wieder am Überlegen, ob man Carmella, ob man ihr als Frauenfigur gerecht wird. Hm. Oder ob man vielleicht ein bisschen genauer hinschauen müsste. Ich bin aber eher der Meinung, man wird ihr eigentlich gerecht. Hm. Und ich glaube auch, das mit dem Pelzmantel passt rein, auch wenn ich es ein bisschen plakativ finde. Aber ich werde es beobachten. Das ist mein Experiment eigentlich für die Sopranos, den Rewatch, hauptsächlich die Figur Carmella, die Frauenfiguren zu beachten, weil ich auch bei Carmella, bei Janice, bei Livia habe ich immer gesagt, boah, get them off my screen. Und das war natürlich kurz gedacht und den gucke ich jetzt näher zu. Und guck auf die Nuancen. Und okay. Das hat mir nicht so gefallen, aber ich will nicht sagen, dass es nicht auch zu Carmella trotzdem passt, sich über diesen Pelzmantel hin auch alles zu vergessen. Aber dann kommt ja schon der legendäre Long Island Traum, nicht Long Island, Coney Island. Entschuldigung, ja, mich verschrieben. Der legendäre Coney Island Traum vor einem ausgestorbenen Coney. Übrigens, warst du mal in Coney Island?
Ja.
Da sieht's an manchen Tagen auch wirklich so aus. Ja. Da ist wirklich niemand, kein Arsch da. Also das ist gar keine, also klar, das ist natürlich gesperrt für die Dreharbeiten in dem Fall, aber es gibt wirklich Tage, wo es auf Coney Island so aussieht. Gerade früher in den 90ern, als es noch nicht alles wieder restauriert und ein bisschen mehr gepflegt worden war.
Ja, das finde ich immer ziemlich irre, wenn man an berühmten Orten dieser Welt ist und auf irgendwelchen Gründen, weil das Wetter gerade wahnsinnig schlecht ist oder weil es besonders früh am Morgen ist oder spät am Abend, wenn man diese Orte plötzlich für sich alleine hat.
Ja, oder es ist gerade Corona-Krise.
Oder es ist gerade, ja, im Moment könnte man das, kann man das zumindest hier überall haben, ja.
Okay, Tony ist in diesem Traum offensichtlich todkrank, trifft ein paar Leute aus seiner Gang, unter anderem auch Pussy, ist ganz interessant, der sagt gar nichts, der sitzt nur auf einer Bank.
Genau, es gibt so einige Sekunden, denen man erstmal nicht weiß, dass es ein Traum ist.
Ja, genau. Und es stellt sich raus, dass er offensichtlich todkrank ist, vermutlich Krebs, sagt er nicht, und dass er sich quasi selber umbringen will, indem er sich anzündet vor seinen Compañeros, und die sagen so, boah, das Tony, das ist echt sagen sie nicht sowas wie, du bist ein Soldier oder ein Hero, oder das ist ja wirklich eine starke Entscheidung von dir.
Ja.
Und kurz bevor er sich anzündet, sagt aber, glaube ich, noch Christopher oder so, was, wenn die Diagnose jetzt falsch ist oder du gar nicht stirbst oder so. Aber da steht er dann schon in Flammen, ne?
Ja.
Ja. Hat eine große David Lynch-Qualität irgendwie, wenn man das so sagen kann. Und hat mich ziemlich überrascht damals, als ich es das erste Mal gesehen habe. Wie ging es dir?
Ja, genauso. Das, ich war ziemlich von Socken damals. Weil das einfach, ja, was völlig Neues aufmacht. Also so wurde auch Sopranos bis zu diesem Zeitpunkt nie erzählt. Dass sowas überhaupt möglich ist. Traum und später sogar der Traum im Traum.
Es hat natürlich, dass Tony sich krank fühlt, hat natürlich auch den Hintergrund, dass er vorher in einem indischen Restaurant gegessen hat und danach am selben Abend nochmal bei Artie sich nochmal eine extra Portion genehmigt hat.
Auch noch Muscheln.
Ja, und eine Lebensmittelvergiftung davon trägt.
Ja.
Ja, das ist natürlich ganz, ganz wichtig, weil das zieht sich auch durch die Sendung und wird tatsächlich auch zu einem interessanten Plot-Device, warum er Pussy entlarven kann als Verräter. In dem Traum sagt auch, ich glaube Silvio Dante sagt, our true enemy has yet to reveal himself. Mhm. Der Traum geht weiter oder setzt sich dann fort in einer der späteren Szenen, in dem dann auch...
Ich habe eben Unsinn gesagt, Traum im Traum, aber es ist der Traum wechselt auch...
So gesehen, so habe ich
dich verstanden.
Der Traum
wechselt sozusagen die Location auch. Mhm. Und also man wird immer wieder aufs Glatteis geführt. Ja.
Tony und Matthew haben Sex,
finally,
auch wenn es nur im Traum ist.
Eben.
Er kommt mit einer riesen Latte ins Zimmer ihr erster Satz ist, who's your friend?
Ja.
Es wird aber gar nicht, aber die Frage wird sofort weitergesponnen, wer ist eigentlich dein wirklicher Freund?
Ja.
Und es ist ja auch eine Überlegung, die Tony sich in diesen Träumen stellt. Weil zum einen stellt sich Pussy gleich, wird sich der erst gleich als Verräter rausstellen. In einem anderen Traumaspekt erschießt er Pauly. Erinnerst du dich?
Stimmt, ja.
Ja.
Das sieht er nur durch dieses Fernglas in Coney Island, ja.
Genau, die sitzen in einem Art leeren Bahnhof.
Du, ich glaube, das ist nicht der leere Bahnhof, ist in dem Fall ich glaube, das ist diese Insel vor New York, wo alle.
Ellis Island.
Ja, ich glaube, ne? Ellis Island. Wo alle, also angekommen sind, die in Amerika, Einwanderer angekommen sind. Vermute ich. Das müsste man mal nachgucken.
Ja, könnte man jetzt alles nachschauen. Im Netz habe ich nicht. Aber ja, kann sein. So gesehen auch ein Bahnhof, ne?
Ja. Eben, ja.
Ein Transitraum. Ellis Island Bahnhof. Und dann führt eben Tonys Lebensmittelvergiftung, führt zu einem sehr cleveren, zu einer cleveren Plot-Device, wie er das Abhörgerät entdeckt. Er ist natürlich durch diesen Traum, in dem Traum ist Pussy ein sprechender Fisch und sagt, er ist der Verräter. Mhm. Und Tony merkt sich das natürlich. So Impulsmenschen wie er geben natürlich auch sehr viel auf ihre Impulse und Gefühle und Eingebungen. Und unter einem Vorwand gehen sie zu Pussy und Toni tut so, als müsste er kotzen auf dem Klo. Oder muss das wirklich? Man
weiß es gar nicht. Ich glaube, er muss wirklich kotzen.
Ja.
Beide, es stimmt, ja.
Aber das bewahrt ihn davor, dass die anderen im Raum sind. Die sitzen dann schon mit Pussys Ehefrau am Tisch. Und Toni hat Zeit, das Schlafzimmer von Pussy zu durchsuchen und findet da das Abhörgerät. Und damit ist natürlich alles klar. Tom Petty's Free Falling läuft im Radio. Die Jungs fahren zum Yachthafen, testen ein Boot, was sie sich vielleicht kaufen sollen, wollen Pussys Meinung dazu hören, er als Bootexperte. Eigentlich merkt er, dass da was faul ist, aber was soll er machen?
Das ist ein bekanntes Motiv aus Mafia-Filmen. Ja. Mhm.
Und ja, wird dann erschossen unter Deck. Mhm. Und ich muss da auch wieder sagen, da ängstigt mich Pauli sehr.
Ja.
Mit seinen grauen Schläfen,
ja.
Was auch jemand mal in der früheren Folge als Fledermausflügel bezeichnet hat.
Ja. Ja, naja, Pauli ist halt der auch wirklich die kriminelle Vergangenheit hat. Also der Schauspieler ist, man hat das Gefühl, so er ist auch sehr, er steht auch manchmal einfach nur so da, bei ihm hat man am stärksten das Gefühl, dass er weiß, was er da tut. Und der am wenigsten damit hadert.
Hm. Pauli nimmt auch Pussy dann den sämtlichen Schmuck ab. Man kann natürlich sagen, damit er nicht wiedererkannt wird, falls man ihn irgendwie noch irgendwie die Reste findet, irgendwie gut verpackt im Meer. Andererseits kann man aber auch sagen, der hat vielleicht einfach Bock auf die Uhr oder so, ne? Weiß man nicht.
Ich hätte auch beides gedacht.
Pussy fleht die Kollegen noch an. Not in the face. Keep my eyes. Ja, ist auch lustig, weil es ein bisschen unwichtig dann, wenn man dann am Meeresgrund. Aber jetzt vielleicht Aberglaube, oder? Oder Glaubenssache. Weiß auch nicht genau. Hätte ich mal nachschauen müssen, ob da irgendwie ein bestimmter Brauch dahinter steckt.
Irgendein Ritus,
so
irgendwas.
Italienischer Aberglaube oder so. Hm. Gut, aber es wird dann. Währenddessen steckt Oma Livia am Flughafen fest, weil Toni in ihr auch in der letzten Folge, tatsächlich auch aus einer Aktion raus, die irgendwie unüberlegt und wütend war, jetzt nimm dein Zeug und verschwind, flieg zu deiner Schwester, bla bla bla, ihr einfach die nächstbesten gefälschten Tickets gegeben hat, die er hatte. Und deshalb hat er jetzt quasi, wird er festgenommen, das FBI durchsucht die Wohnung. Und es ist, glaube ich, es ist doch direkt alles bei Meadows Abschluss. Das ist der Abend vor Meadows Abschlussball.
Ja. Ja, sie kommt auch gerade mit ihren Freunden nach Hause, die mitkriegen, wie der Vater, wie Toni mitgenommen wird.
Hm.
Ja, und dann kommt es zum sehr interessanten Gespräch zwischen Meadow und Carmella.
Ja, talk to me about it.
Ja, das ist halt interessant. Also Meadow ist das nur bedingt peinlich, dass ihr Vater da abgeführt wurde. Er hat gesagt, wenn es meinen Freunden peinlich ist und sie damit ein Problem haben, fuck them. Also auch Meadow bekennt sich da sehr zu ihrem Vater und allem, was and everything that comes with it.
Hm. Es wird ja auch schon angedeutet, dass Meadow später, in der Staffel wurde ja auch schon angedeutet, dass Meadow später einen der April-Kids, weiß jetzt nicht mehr, wie er heißt, näher kennenlernt.
Hm.
Hast du den Eindruck, dass das Verhalten von Meadow, ist das realistisch? Also ist das plausibel?
Ja. Du meinst jetzt über die ganze Serie gesehen oder überhaupt?
Überhaupt. Also ja, über die ganze Serie.
Das, was wir bis jetzt gesehen haben. Ja,
das, was wir bis jetzt gesehen haben. Ja.
Sie ist auch, finde ich, sehr plausibel. Ich glaube, die Szenen kommen noch, da erinnere ich mich auch noch dran. Sie ist auch sehr die große Schwester. Sie ist irgendwann die AJ auf den Topf setzen würde und sagte, sag mal, Junge, was glaubst du denn? Was glaubst du denn, womit Papa sein Geld verdient? Sie weiß einfach schon viel mehr und behält es auch zum Teil für sich und macht das, glaube ich, mit sich selber aus, so.
Hm. Übrigens noch eine schöne, weil ich es mir noch notiert habe, wenn Toni auf den Strand kommt, nach Coney Island, da schneit's da nicht irgendwie oder irgendwas ist doch, das Wetter ist komisch, ne? Ich habe mir nur notiert, dass Hash ist auch da, ne?
Ja.
So ein bisschen sein jüdischer Mäzen und der sagt sowas, Spring Snow, heavy when my parents got married, won't last.
Hm.
Das hat eine sehr poetische Qualität.
Ja, das hat alles eine sehr poetische Qualität, diese ganzen Träume.
Hm.
Es wirkt wie gemalt, die Kamera ist irgendwie auch eine andere.
Ja, es ist auch eine cineastischere Qualität als der Rest.
Also ich, was denkst du denn über die Traumsequenz oder was denkst du denn über die letzte Folge?
Ich finde, sie ist wahnsinnig gut gefilmt und gedreht, also es ist einfach ein ästhetisches, es zahlt sich natürlich vieles aus, worauf wir in der ganzen Serie hingearbeitet haben. Das ist tatsächlich, finde ich, eine wahnsinnig tolle Kulmination, die letzten beiden Folgen. Ist alles gründlich vorbereitet, super sauberer Payoff für fast alle Handlungsstränge. Aber first and foremost ist es einfach ganz wunderbares Kino, sage ich mal einfach.
Ja, finde ich auch. Und ich finde wirklich, diese Folge hebt alles, was vorher inhaltlich gewesen ist, aber es hebt auch Tony Soprano, ihn selber als Anführer dieser Mafia-Familie, nochmal auf ein völlig neues Niveau. So, also er ist derjenige, er kommt nicht nur im Weltlichen klar, so wie er ist, als Boss, sondern er hat im Fieberwahn, er sieht plötzlich helle, er sieht plötzlich klar, er sieht plötzlich im Traum, ohne dass er jetzt neue Indizien dafür hätte, dass Pussy, sein Freund, den er liebt, der Verräter ist.
Ja, es überhöht ihn schon nochmal ganz, ganz mächtig.
Ja, es ist wie ein Julius Caesar, der epileptische Anfälle hat.
Gleichzeitig, und das ist faszinierend, ist er tatsächlich so menschlich wie noch nie mit diesen, dadurch, dass er ständig kotzt und kacken muss.
Ja.
Also wird gleichzeitig
das
auch ganz.
Das
würde
nie aufhören, das ist auch dieses Furzen, dass man das ständig hört.
Ja, gleichzeitig ist er auch ganz klein. Und man muss sagen, so dramatisch und so mystisch das alles ist, ist eigentlich Tonys Food Poisoning ist ein Running Gag über die ganze Serie. Es ist eine wahnsinnig witzige Folge auch.
Ja.
Also nachher, als Artie anruft bei Pussy, was mit ihm ist und so. Ja. Also es ist wirklich auch, es strotzt vor Humor, muss man sagen.
Ja.
Und
ich finde auch wahnsinnig gut dieses erste Wachwerden, wenn wir doch selber noch nicht wissen, was es ist. Und er sagt, Carmella, I'm so depressed, ich bin so traurig, es geht mir so schlecht, oh Gott, das Leben ist alles so schlimm. Und plötzlich trifft es wie ein Schlag. Mein Gott, mir ist schlecht. Das ist es. Das kenne ich auch von mir selber. Dass ich aufwache in diesem Gefühl, es ist etwas fundamental. Die Welt ist aus den Fugen. Irgendetwas stimmt nicht. Es ist was ganz Schlimmes, was ganz Dünnes, also was ganz Schwarzes passiert gerade. Und dann wird mir klar, ach Gott, mir ist schlecht. Und dann kotze ich.
Noch ein Wort zur Musik. Also wir haben ja schon, Tom Petty habe ich schon erwähnt. Als letztes kommt ein Rolling Stones Song. Ja. Bin nicht der größte Rolling Stones Fan, aber ich mag es immer, wenn Keith Richards singt. Und am Schluss kommt ein Keith Richards Song. Der heißt Through and Through, der tatsächlich sehr gut eingesetzt ist und der mir sehr gut gefällt und ganz, ganz sehr wunderbares.
Kurze Corona-Anekdote noch. Hat einer getwittert, wir müssen auch, ich weiß das Handle nicht, eigentlich darf ich es nicht sagen, aber wir müssen uns jetzt überlegen, welche Welt wir Mick Jagger hinterlassen wollen.
Das ist tatsächlich ziemlich gut, finde ich. Das ist
sehr gut.
Okay, dann als Abschluss möchte ich sagen, wir danken dieser Staffel auch für Furio und und er bedankt sich bei uns mit einem wieder unglaublich fantastischen Hemd. Ja. Bei Meadows Abschlussball.
Ja, ja.
Ja. Danke, Furio.
Danke für diese Hemden.
Ja. Und danke auch an euch. Wer sich irgendwie beteiligen will, supportiv an der Sendung, der schreibt dann bernie.meyer@gmail.com. Und ansonsten, im Idealfall hört ihr nächste Woche wieder rein. Wir haben jetzt rausgefunden, wie Social Distanced Podcasting funktioniert.
Ja.
Und so können wir das, glaube ich, weitermachen für euch. Und wir sind auch noch voll im 9-Punkte-Plan, oder? Wir sind ja quasi näher.
Auf jeden Fall,
natürlich. Nein, das ist ja beruflich, was wir machen. Du bist jetzt nur zur Arbeit gegangen
quasi. Es ist beruflich, wir sind auch nur zu zweit.
Ja.
Wir waren auch schon vorher relativ familiär, wir haben über die Zeit Kontakt gehabt.
Wir sind fast eine Hausgemeinschaft, kann man
sagen.
Wir sind eigentlich. Okay, in diesem Sinne, bleibt gesund. Bis bald, euer Brennerpass.
Bis dann. Tschüss. Bleibt gesund.
Das war Brennerpass.
Alles nur für Massengeschmack. Wie dumm!